Na dann mal los. Es ist Montag, der 1. Dezember 2025, der Tag nach dem ersten Advent. Wir gehen in die zweite Adventswoche. Mein Name ist Benjamin Golmer. Hallo.
Mein Name ist Marcel Joppe. Ein herzliches Hallo auch von mir. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Zumindest politisch war das Wochenende aber eher weniger besinnlich.
Herr Joppe, du tust mir so gut.
Ja, ich weiß. Warum diesmal?
Als ich hier reingegangen bin, ich hatte 1000 unterschiedliche Eröffnungen für diesen Podcast im Petto. Die meisten wären aber eher still und nachdenklich gewesen. Da haben wir ein kurzes Vorgespräch gemacht und ich bin schon wieder gut gelaunt und auf Zack.
Siehste wohl, ja. Wir können gerne häufiger telefonieren, Benjamin.
Na, das muss jetzt ja auch nicht sein.
Hast du recht.
Bist du einsam manchmal?
Ich? Nee, nur wirklich nicht.
So nämlich.
Ich mag nämlich ganz gerne auch manchmal meine Ruhe.
Was für großartige Themen wir heute vor der Brust haben. Verband der Familienunternehmen sperrt die AfD wieder aus.
Ja, ja.
Randale in Gießen. Gießen brennt. Thomas Gottschalk ist schwer krank und die Grünen sollen weiter stinken. Was für eine geile Agenda.
In der Tat. Ja, ja, du hast mir ja schon einige Notizen auch geschickt. Also das, da ist viel Schönes mit dabei.
Du hast die freie Auswahl, womit wir anfangen.
Naja, sagen wir es so, wenn ich die Auswahl zwischen Gesellschaft, Politik und Boulevard habe, wähle ich natürlich immer Boulevard.
Es geht also um Thomas Gottschalk, alles klar.
Richtig.
Wir haben ja in den vergangenen Wochen hin und wieder über ihn gesprochen und ich hatte auch gesagt, meine Güte, der baut ja wirklich ab, es ist ja wirklich traurig. Da gab es eine E-Mail von unserer Zuschauerin Inge und sie hat uns geschrieben, seid ihr sicher, dass Thomas Gottschalk von Sinnen ist, in Klammern dement? Ich habe seine Beiträge zum Gendern und was man im Fernsehen noch sagen darf gesehen, dort machte er noch vor kurzem einen geistig wachen Eindruck. Die angesprochene Veranstaltung habe ich nicht verfolgt, damit ist der Bambi gemeint. War er vielleicht besoffen? Mir kommt es so vor, als wolle man eine weitere prominente Person diskreditieren, um seine richtigen Aussagen abzuwerten. Wieder eine prominente Person, die mundtot gemacht wurde, genau wie Didi Hallervorden. Das hat Inge geschrieben.
Naja, zumindest zum Teil gebe ich Inge da recht, weil das natürlich Thomas Gottschalk gecancelt werden sollte. Er hatte ja auch diesen Podcast zusammen mit, lass mal überlegen, mit Mike Krüger, der anderen Supernase natürlich. Auch da ist er ja dann, der Podcast hatte sich erledigt, nachdem extrem viel aus der linken Ecke dort Proteste dann angelandet waren. Und das ist ein Teil der Wahrheit. Jetzt wissen wir aber ein bisschen mehr, was zumindest seine Auftritte angeht.
Zunächst mal zum Ablauf der vergangenen Wochen. Also vor rund 2 Wochen war Thomas Gottschalk auf der Bühne des Bambis und hat da wirklich geistig nicht ganz wach gewirkt. Mhm. Es gab da Verwechslungen und da haben wir dann gesagt, also man muss sich schon wirklich Sorgen machen. Das ist ziemlich krass, wie schnell er halt auch abgebaut hat. Dann kam die E-Mail von Inge und danach kam dann aber ein Interview von Tommy, wo er zunächst mal erzählt hat, dass er nicht dement ist. Das war ein Interview mit der Bunden. Er meinte, ich bin nicht dement. Wenn ich dement wäre oder Anfänge davon hätte, ich würde damit wirklich auch offen umgehen. Ist ja interessant, dass wir so auch noch ein anderes Kaliber von der Sorte Thomas Gottschalk haben, der damit ja auch dann irgendwann nach seinem Selbsttötungsversuch offen umgegangen ist, nämlich Wolfgang Grupp von Trigema.
Richtig, ja, in der Tat, das stimmt. Du hast übrigens vielleicht noch einen Schritt vergessen. Es gab ja noch eine Preisverleihung an Thomas Gottschalk vor ein paar Tagen in Österreich.
Die habe ich nicht vergessen. Wir gehen chronologisch vor.
Ich
habe ja auch noch Töne von dieser Preisverleihung.
Ah.
Also zunächst mal Wolfgang Grupp von Trigema, Unternehmerlegende und deswegen natürlich besonders bekannt, weil er so ein klassischer deutscher Chef war, der gesagt hat, wir produzieren in Deutschland. Mhm. Und der hat sich ja versucht, selbst zu töten und das mit einer Waffe versucht. Und das ist aber nicht gelungen und hat danach öffentlich gemacht, dass er Altersdepression hat. Mhm. Thomas Gottschalk sagte also, wenn es mir mal so schlecht geht, dann werde ich das öffentlich machen. Und dann kam es am Freitag zu einem Vorfall auf einer Preisverleihung in Österreich. Er sollte die Romy entgegennehmen. Mhm. Und da habe ich uns 2 Töne mitgebracht.
Eine Romy für Tommy, aber ich glaube, in dem Fall wäre es eine Serie besser. Die vielen Romys für Tommy wären natürlich ein und für sich besser sagen wir mal, als Film darzustellen, als Serie. Rommis für Tommis, Tommis für Rommis, Rommis für Tommy, viele Rommis für Tommy. Es reimt sich nicht ganz, leider muss ich sagen. Ich bin gewohnt, dass sich die Dinge reimen.
Ja, auch da wirkte er, wie Inge auch gesagt hatte, vielleicht auch betrunken, aber auf jeden Fall wirkte er neben sich stehend und dann ist ja der Schauspieler vom Bergdoktor irgendwie auch noch auf die Bühne gekommen, um ihm da irgendwie beiseite zu springen und die Situation zu retten, sag ich mal.
Und das führte dann dazu, dass Thomas Gottschalk am Wochenende ein exklusives Interview in der Bild-Zeitung gegeben hat und da hat er es dann öffentlich gemacht. Sein geistiger Zustand war aufgrund von starken Medikamenten eingeschränkt. Also er hat gesagt, dass er Krebs hat und das hat ihn alles so groggy gemacht, dieses Medikament, dass er halt unter Druck keine klaren Gedanken mehr fassen kann. Seine Frau sagt, zu Hause ist er im Grunde genommen, wie wir ihn kennen, also er ist wach und lustig, aber in diesen speziellen Situationen, so sagen die beiden, das können wir nicht nachprüfen, geht es ihm eben nicht so gut und dann kann er nicht.
Ja, dabei soll es sich eben um starke Schmerzmittel handeln. Er hat wohl auch schon zwei Operationen in diesem Jahr hinter sich und in diesem Interview sagt er eben auch, nun ja, es war ein Fehler, dass er die vertraglich zugesicherten Aufführungen und Jobs in diesem Jahr tatsächlich weiter gemacht hat. Das hätte er vielleicht nicht tun sollen. Und um das eben zu machen, solche Aufführungen, solche Auftritte meistern zu können, hat er eben diese starken Schmerzmittel genommen. Und ich glaube, da ist auch der Wortlaut gefallen, dass das für ihn wirkt, als wenn sein Kopf in einer Waschmaschine wäre. So würden ungefähr diese Medikamente dann auf ihn wirken.
Ja, sein Tumor heißt Epitheloides Angiosarkom. Es geht wohl von den Blutgefäßen aus. Zwei Operationen, Harnleiter, Blase entfernt, Weichteile, Strahlentherapie, schwere Medikamente. Also es ist schon alles wirklich eine ernste Angelegenheit. Und er hat jetzt angekündigt, dass er sich erstmal aus dem Fernsehen zurückziehen wird. Ein Jahr lang heißt es erstmal und man wolle auf Reisen gehen. Es wird noch einen Auftritt geben und das ist am Nikolaustag. Und da dann bei RTL, denn sie wissen nicht, was passiert. Mhm. Und ich sage, wetten das, Tommy, das überlebt?
Garantiert. Und das ist ja auch nicht live, das ist ja aufgezeichnet.
Nein, also. Ich meine nicht die Sendung, Herr Joppa.
Ach so.
Ich meine die gesamte Erkrankung. Also wir können da jetzt alle keine Prognose abgeben und wir werden auch keine Witze drüber machen. Aber ich weiß gar nicht, wie Deutschland von diesem Mann Abschied nehmen soll. Ob es da nicht doch nochmal eine Wetten-Das-Show gibt, dann holen wir Frank Elstner nochmal rein und Wolfgang Lippert und Markus Lanz darf auch mitmachen. Und Michael Hunziker und Cher kommt und die Jungs von Take That spielen in der vollen Besetzung. Paul McCartney singt und wir blenden John Lennon nochmal ein als KI. Ich weiß es nicht, aber ich habe noch einen Auszug von Thomas Gottschalk. Mir geht das zu Herzen, ich werde aber auch gleich sagen, warum mir das zu Herzen geht.
Aber ich habe mir das nicht so genau überlegt, wie ich mir vieles in meiner ganzen Karriere nicht überlegt habe, was ich gesagt habe. Aber es ist die Zeit gekommen, warte mal, ich habe noch 29 Sekunden, 28, 27, 26, 25. Hier läuft die Zeit runter. Man sieht, wie viel Zeit man hat.
So, und wir können jetzt natürlich auch ein bisschen reininterpretieren, dass er da oben steht, die Zeit läuft runter, er sagt, die Zeit läuft runter, man kann sehen, wie viel Zeit man noch hat. Also, bei einem möglicherweise sterbenskranken Menschen geht schon zu Herzen.
Ja, muss ich sagen. Und wie gesagt, ich fühle mich mit ihm eng verwoben, was meine Jugend angeht, was viele Interviews angeht. Auch als Journalist oder als Moderator haben mich ja in meinem Leben viele Menschen geprägt, warum ich diesen Job überhaupt erstmal machen wollte, warum ich da hinkommen wollte, wo ich bin. Und da kann ich aus meiner Kindheit und Jugend ganz sicher die Radionasen, damals ist es ja alles Radio gewesen, die dann später ins Fernsehen gegangen sind, da gehört Thomas Gottschalk zu, auch früher sicherlich ein Günther Jauch oder auch natürlich Mike Krüger oder wie sie alle heißen, die damals eben im Radio ihre Anfänge gemacht haben und das geht mir durchaus dann auch zu Herzen, ja.
Ja, das hast du jetzt schon ganz gut erklärt. Es ist etwas, was ja dann vor allem in einem selber passiert. Also man nimmt sich das zu seinem eigenen Herzen, weil man damit für sich etwas verbindet und weil man ja dann eben auch an die eigene Endlichkeit erinnert wird. Ja. Und daran, was man schon alles erlebt hat und was man noch erleben wird, aber was man halt auch irgendwann nicht mehr erleben wird. Deswegen, ich habe einmal als Willi Herren gestorben ist, habe ich öffentlich gesagt, Mensch Willi, ich denke an dich, alles Gute da oben. Und da habe ich mich zwei Tage später ein bisschen geschämt für. Willi Herren kannte mich nicht, ich kannte ihn nicht, ich brauche ihn nicht persönlich ansprechen, ich glaube auch nicht an den Himmel, ich bin auch nicht gläubig. Das war aus einem ganz besonderen Gefühl der Trauer heraus, das ist auch legitim, aber ich finde, man sollte sich auch selber nicht in seinem eigenen Gefühl zu weit nach vorne stellen, wenn es einem eigentlich persönlich gar nicht richtig angeht. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß genau, was du meinst. Wir kennen diese Personen alle nicht persönlich. Es ist jetzt nicht so, als wenn man sagt, oh, ein guter Freund ist sterbenskrank. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon, wenn dich ein Mensch medial irgendwie dein Leben lang begleitet hat und du immer alle paar Wochen ihn wieder entdeckt hast, wieder getroffen hast auf der Mattscheibe. Man entwickelt ja irgendwie auch eine Art recht einseitige Beziehung dann natürlich, aber dass das einen Teil in einem trifft, das muss man ja nicht in Abrede stellen.
Ach ja, so ist es, so ist es. Ich weiß ja, dass es als auch zur 300. Folge gab es ja wieder unfassbar viele nette E-Mails und nette Kommentare und nette kleine Botschaften Wahnsinn. Von unseren Zuschauern. Und wenn wir dann also in knapp 3 Wochen in Berlin auf der Bühne stehen werden und auch danach natürlich noch Zeit haben werden, kurz zu quatschen, ein Foto zu machen, da werden wir das auch gesagt bekommen. Mensch, endlich sehe ich euch mal in Natur. Ich kenne euch schon seit Jahren. Es kommt mir so vor, als wenn ihr Bekannte wären. Wir sind natürlich nicht bekannt, aber genau deswegen ist es so wichtig, dass wir halt auch öfter mal rausgehen, weil wir dann eben doch ein Bild haben. Und da können wir jetzt irgendwie Dutzende Leute aufzählen, mit denen wir irgendetwas verbinden, die wir getroffen haben, die uns Fotos geschickt haben, kleine Geschichten erzählt haben. Und da sind ja auch Geschichten, obwohl wir die Leute gar nicht persönlich kennen, aber die unfassbar zu Herzen gehen. Also ich will jetzt nicht rührselig werden, aber ich kann mich erinnern, das war bei der ersten Kontrafunkveranstaltung in Friedrichshafen, glaube ich. Mhm. Und da hat mich danach eine Frau zur Seite genommen und die hat halt ein autistisches Kind. Und die hat mir erzählt, dass sie Basta Berlin gehört hat und das hat sie bestärkt darin, ihren eigenen Weg zu gehen und zu entscheiden, dass dieses Kind nicht geimpft wird. Obwohl jeder Arzt, zu dem sie gegangen ist, gesagt hat, das Kind ist Risikogruppe, das muss jetzt geimpft werden und sie hat sich dagegen entschieden. Und das sind so Geschichten, meine Nase, was da draußen abgegangen ist, ey.
Ja, ja. Aber wir haben auch positive Geschichten in ganz anderem Maße. Wir hatten ja zum Beispiel in der vergangenen Basta-Folge diesen Herrn aus NRW, der gesagt hat, dass unter anderem wir ihn damit beeinflusst haben, dass er zur AfD gegangen ist und jetzt plötzlich sogar auf kommunaler oder sogar auf Landesebene irgendein Amt plötzlich hat. Und also man darf es, glaube ich, auch einfach nicht... Also es passiert etwas. Durch uns passiert etwas, auch durch die Basta Berlin Gemeinde passiert etwas. Ich habe letztens jemanden getroffen, den treffe ich häufiger beim Einkaufen. Der hört und sieht uns jede Woche und der hat gesagt, dass er dadurch, dass er Werbung bei Arbeitskollegen für uns gemacht hat, auch mit anderen ins Gespräch gekommen ist, über Politik neue Freundeskreise erschlossen hat. Und das ist ja auch etwas. Diese ganze Geschichte wächst ja auch, ist über Jahre gewachsen, über 300 Folgen gewachsen. Und das finde ich so toll.
Könnte bitte endlich mal einer von unseren Zuhörern zu Bündnis 90 Die Grünen gehen?
Entschuldigung, jetzt habe ich mich fast am Tee verschluckt. Warum?
Da gibt es doch unfassbar viele Gründe. Ich habe viel darüber erzählt. Also damals vor über 20 Jahren, da hatte ich ja doch eine gewisse Zeit dort und man hat sich auch kennengelernt. Und ich kenne ja auch viele Leute von damals, die heute wirklich in Funktion sind. Das heißt, Parteien sind natürlich die Brutstätte künftiger Ministerinnen und Co. Das ist also schon mal interessant. Außerdem kann man sich austauschen. Und außerdem müssen wir die Grünen einfach wieder auf vernünftige Beine stellen. Ihr müsst die Partei einfach wieder vernünftig machen, Leute.
Ja, oder möchtest du sowas wie einen B-Mann, also als Pendant zum V-Mann, also so einen Bastermann bei den Grünen als Informanten?
Ich habe doch überlegt, ob ich das selber mache.
Oh, da fliegst du zu schnell auf. Wobei andererseits die Grünen, na, die merken das nicht.
Naja, also man bräuchte natürlich zunächst mal eine Tarnidentität. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist, ob die wirklich Personalausweise abfragen. Als ich damals da gewesen bin, haben die keinen Personalausweis abgefragt, wenn du Mitglied werden wolltest. Dann bräuchte ich halt schon eine Perücke und einen anderen Namen und dann wäre ich dabei. Würde ich erstmal hier im Kreisverband anfangen und mich dann langsam hochdienen in Richtung Bundesparteitag. Und ich sag mal so, ich weiß doch, wie man den Idioten nach dem Mund redet. Also in 2 Jahren wäre ich da wirklich in Funktion. Weiß ich.
Musste nur gucken, so ein paar Namen sind da bereits weg. Also Alexander Eichwald zum Beispiel wäre dann.
Liebe Bündnisgrünen, wir müssen den totalen Klimakrieg führen.
Das würde gut ankommen, da auf jeden Fall.
Ey, ich hab die haben doch, also erstmal, ey, Joppa, nicht jeder saß das ganze Wochenende vor Twitter und weiß jetzt, wer der Mann ist. Also erklär kurz, wer das ist. Und der Witz ist, die Grünen haben ihn bereits. Aber den spiele ich dir gleich.
Es war ja am Wochenende in Gießen die Gründungsveranstaltung der neuen Jugend der Alternative für Deutschland und dann haben sich natürlich auch verschiedene Delegierte dort für Spitzenposten beworben und unter anderem ein junger Mann mit dem Namen Alexander Eichwald. Und das wurde vor allem übrigens in Mainstream-Medien hauptsächlich gespielt, wenn es darum ging, ein negatives Beispiel zu zeigen, warum denn die AfD und die Jugendorganisation vor allem rechtsextrem ist. Und er trat dann eben auf die Bühne und hat doch mit einem sehr stark rollenden R und rechtshändisch sehr stark gestikulierend gesagt, warum der deutsche Volkskörper bewahrt werden müsse und nur weil eine Sau in den Kuhstall kommt, ist es ja immer noch eine Sau und nicht plötzlich eine Kuh, auf Anspielung auf die Migration und so weiter. Und das war so überzogen, dass danach ein anderer Delegierter aufgestanden ist und am Mikrofon gefragt hat, ob dieser Alexander Eichwald denn eigentlich ein V-Mann wäre. Ja, großes Gelächter.
Ob der ein V-Mann war oder einfach ein Satiriker oder einfach ein Russlanddeutscher, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, er hat ja trotzdem ein zweistelliges Ergebnis bekommen.
Ja, hat er in der Tat. Irgendwie so 12%, 13%, 14%, stimmt. Es gab dann natürlich auch Recherchen zu diesem Herrn, der eben aus einem Landesverband kommt, dort auch relativ unauffällig eine gute Arbeit wohl leisten würde. Gleichzeitig gab es aber auch Recherchen, dass er unter einem ganz anderen Namen früher wohl irgendwie Musik, auch satirische Musik gemacht haben soll. Auf jeden Fall hat die AfD-Spitze, also die Bundespartei, jetzt auch mal eine Anfrage zu ihm gestellt, weil die ein bisschen mehr über den wissen wollen.
Ich habe mal unter einem Kommentar gelesen, dass er seit relativ kurzer Zeit erst bei der AfD Mitglied ist und er soll auch ein Praktikum bei einer Gleichstellungsbeauftragten gemacht haben.
Richtig.
Also ich weiß nicht, wer der Kerl ist. Ernst nehmen würde ich ihn jetzt erstmal nicht und würde ihn erstmal als Satiriker auffassen oder als Pranker. Mal gucken, was daraus wird. Also gewisses Unterhaltungspotenzial hat er auf jeden Fall gehabt.
Ja.
Und das möchte ich mal behaupten, hatte auch einer beim Parteitag von Bündnis 90 Die Grünen. Leute, es war ein politischer Großkampftag. Die Jusos haben sich getroffen. Mhm. Die neue AfD-Jugend hat sich gegründet. Bündnis 90 Die Grünen hat einen Parteitag hier mit Bomberjackenbrandner. Die Chefin der Grünen hatte tatsächlich eine Bomberjacke an auf der Bühne, fand ich sehr angemessen, weil die Grünen ja quasi im Schützengraben liegen. Und ein Beweis dafür hat ein Redner angestellt. Und das ist ein Offizier der deutschen Bundeswehr.
Und so wie ich von jedem Einzelnen hier weiß, sei es auf dieser BDK, sei es in dieser Partei, dass er alles geben wird, um die Feinde der Demokratie im Inneren zu bekämpfen, so erwarte ich auch, dass hier jeder alles in seiner Macht Stehende tut, um die Feinde der Demokratie, die von außen gegen uns anwirken, zu bekämpfen.
Ja, und daraufhin haben sie sich bestimmt alle in Olivgrün, wenn sie das nicht vorher schon hatten, gekleidet, um dann in den einerseits in den Schützengraben in der Ukraine zu steigen und zweitens möglicherweise direkt nach Gießen abzubiegen und dort die AfD zu bekämpfen.
Die AfD zu verprügeln.
Ja, genau.
Also 100%ige Opferbereitschaft fordert dieser Offizier der deutschen Bundeswehr hier. Also er ist nach Eigenangaben Offizier. Ich muss dazu sagen, ich habe seine Rede nicht gefunden und ich bin wirklich 22 Stunden Parteitag durchgescrollt. Ich habe da auch eine schöne Perle gefunden, über die wir gleich noch sprechen werden. Und ich habe das leider nicht gefunden. Ich zweifle aber überhaupt nicht an der Authentizität dieses Videoausschnittes. Und ich habe noch einen von ihm.
Ich verstehe nicht, warum wir hier so bodenlos darüber diskutieren, dass irgendwelche Jugendlichen angeblich zum Kanonenfutter werden und wir diese Möglichkeit komplett außer Acht lassen, dass es auch abseits der Bundeswehr die Möglichkeit gibt. Und noch bodenloser ist es, dass es irgendwelche Altpazifisten sind, 60 plus, die meinen, diese Debatte führen zu müssen.
Oho, also jetzt haben sich die Grünen aber wirklich komplett von ihrer früheren Basis verabschiedet und die Realos haben da übernommen, wobei ich sie überhaupt nicht als Realos bezeichnen möchte. Das ist nämlich ehrlicherweise ein völlig falscher Begriff für diese Kriegstreiberei, die dort und die Einschätzung der aktuellen Lage, die dort vorgenommen wird. Und ganz im Ernst, was meinte er denn damit, dass man nicht zum Kanonenfutter wird, dass man ja auch abseits der Bundeswehr seinen Dienst dann leisten kann?
Ja, das ist genau das Problem. Wir kennen jetzt den Kontext nicht, wozu er genau gesprochen hat. Also es ging bei dem Parteitag ja unter anderem um die Wehrpflicht und wie die Grünen dazu stehen. Und ob man jetzt also eine allgemeine Musterungspflicht machen soll, ob man eine allgemeine Wehrpflicht machen soll, wer da inkludiert werden soll. Und er rekurriert hier möglicherweise auf einen Dienst neben dem Ganzen. Das wissen wir nicht, aber es geht um das Prinzip. Das Prinzip ist erstens, dass er sagt, dass alle Delegierten ja im Inneren alles tun werden, um für die Demokratie zu kämpfen. Und alles tun klingt für mich nach, ich bin bereit, in den Untergrund zu gehen, ich bin bereit, Gewalt anzuwenden, ich bin bereit, ins Gefängnis dafür zu gehen, ich bin bereit, andere Menschen zu diskriminieren. Das ist jedenfalls das, was ich unter alles verstehen würde. Und ich bin ja mittlerweile gewohnt, dass Linke und Linksextreme das alles für legitim halten. Aber ich halte es für absolut illegitim. Und das ist keine Demokratie, sondern das ist brandgefährlich, was die hier gerade machen. Das ist brandgefährlich, was die machen und die Auswüchse dessen haben wir unter anderem in Gießen gesehen. So, und der zweite Punkt, wenn wir über Kanonenfutter sprechen, nein, die werden ja nicht Kanonenfutter. Nein, im Krieg wird ja keiner Kanonenfutter, Herr Offizier. Sie wahrscheinlich nicht, wenn Sie Glück haben, sind Sie nämlich Offizier und schicken andere als Kanonenfutter nach vorne. Müssen Sie bloß aufpassen, dass Sie als Offizier nicht erkannt werden, ansonsten sind Sie nämlich das erste Ziel, Herr Offizier. Aber fragen Sie doch mal die jungen Menschen in der Ukraine, ob die Kanonenfutter sind. Fragen Sie doch mal die Ukrainer, warum sie eigentlich aus dem Land flüchten, warum sie desertieren und zwar zu Zehntausenden desertieren. Erzählen Sie das doch mal, kann ich Eigentlichen sagen, weil sie Kanonenfutter für diese korrupte Bande aus Kiew sind, wo mittlerweile jede Woche einer nach dem anderen festgenommen wird. Mittlerweile ist das ja dermaßen in der Nähe von Zelensky. Also, das ist ja, also politisch ist das die Ehefrau von Zelensky, der Ehemann von Zelensky, der ist jetzt gerade unter strengem Korruptionsverdacht, Durchsuchung der Haus, mit Hausdurchsuchung und Co.
Also ich sag mal, da wäre dieser auf dem Grünen Parteitag, dieser möglicherweise eben Bundeswehrfunktionär, da wäre er ehrlicher gewesen, wenn er die Worte gewählt hätte wie vor wenigen Tagen ein hoher französischer General. Der hatte nämlich gesagt, dass es Frankreichs Untergang sei, solange die französische Bevölkerung nicht, solange die französische Bevölkerung nicht willens sei, ihre Söhne für den Frieden herzugeben. Also mit anderen Worten, sterben für den Frieden. Das hatte dieser General dort gesagt. Und ich würde sagen, das würde doch auch bei den Grünen gut ankommen, oder?
Wir haben doch den Historiker schon mal gespielt. Und zwar müsste das Egon Fleig gewesen sein, der im öffentlich-rechtlichen Fernsehen in der Dokumentation das Gleiche gesagt hat. Also natürlich müssen die Eltern wieder bereit sein, ihre Kinder zu opfern. Und Leute, man kann jetzt sagen, das ist doch selbstverständlich, so war es ja schon immer. Der eine Stamm musste seine Jungen opfern, wenn der andere Stamm gekommen ist. Und so ist es mit Ländern ja auch. Ja, so ist es tatsächlich schon immer. Aber wir dachten ja eigentlich, dass wir einiges von dieser Opferbereitschaft auch wieder überwunden haben. Und dass wir uns darüber unterhalten, wie wir es verhindern können, unsere Jugend zu opfern, unsere Menschen zu opfern. Es gibt übrigens ein von mir leider nicht verifiziertes Video von Toni Hofreiter, der eigentlich zum linken Flügel der Grünen gehört, der aber genauso olivgrün ist wie der Offizier, der gesprochen hat. Und in diesem Video sagt Toni Hofreiter von den Grünen, dass ja zunächst mal die 50-55-Jährigen auf die gefährlichsten Missionen im Krieg geschickt werden, weil die ihr Leben ja quasi schon gelebt haben. Richtig. Und deswegen die 18-Jährigen erstmal verschont werden. Übrigens auch wegen der Aufwuchsfähigkeit der Bevölkerung. Denn die 18-Jährigen sind noch zeugungsfähig und haben keine Kinder bekommen, wohingegen die 50-55-Jährigen das schon erledigt haben. Ich habe lange nach dem Ursprung dieses Videos gesucht vor einigen Tagen. Ich habe das jetzt nicht gefunden. Aber in dem Kontext dessen, was Toni Hofreiter sagt, also ich bin ja ausgemustert worden und aber heutzutage würde ich das anders sehen, halte ich auch das für authentisch. Leute, das sind Menschen, die so reden vor einer vermeintlichen Bedrohung aus Russland. Die bereiten euch auf einen Krieg vor und die fordern eure Kinder. Das sagen sie jetzt.
Ich habe das Video auch gesehen, aber auch andere grünen Funktionäre haben sich ja ähnlich geäußert. Cem Özdemir selbst hat ja auch gesagt, dass er an der Waffe durchaus ausgebildet sei, wenngleich die Bundeswehr sicherlich auf einen Cem Özdemir verzichten könnte, weil es da bessere gäbe. Naja, wir sind im Moment in dieser Aufrüstungs- und Kriegsspirale und Deutschland auf der einen Seite zusammen mit Brüssel und der EU-Kommission tun im Moment alles dafür, dass ein möglicher Friedensplan, wie er von USA möglicherweise mit Russland zusammen ausgearbeitet wurde, dass der konterkariert und torpediert wird und dass man die ganze Zeit auf allen Ebenen der Ukraine immer wieder einredet und beiseite springt und sagt, nein, nein. Ihr schafft das schon, ihr schafft das schon. Vergangene Woche übrigens hat ja der Internationale Währungsfonds auch wieder weitere Kredite in Milliardenhöhe der Ukraine, der Regierung in Kiew versprochen. Das ist natürlich Geld, was dann zurückgezahlt werden muss. Man ist sich ziemlich sicher, das kann die Ukraine nicht. Ist aber nicht schlimm, weil dann die Mitgliedstaaten beiseite springen und dann zahlen müssen. Ist doch alles super.
Es gibt unfassbar viele interessante kleine Nachrichten zu diesem ganzen Thema. Beispiel aus dem Merkur verlese ich mal. Der stellvertretende italienische Ministerpräsident Matteo Salvini hat Deutschland und Frankreich Kriegstreiberei in den aktuellen Ukraine-Verhandlungen vorgeworfen. Ja. Zitat, man hat den Eindruck, dass einige in Paris und Berlin interne Probleme haben und den Krieg fortsetzen wollen.
Ach was?
Und jetzt, was ich besonders interessant finde, ich habe jetzt mehrere Beispiele aus Süddeutscher Zeitung und Spiegel, wo auf einmal ein ganz anderer Zungenschlag in den Artikeln rauskommt. Man spricht nicht mehr besonders positiv über Zelensky im Spiegel, im langen Artikel rund um die Korruption. Und es gab ein Interview im Spiegel, wo eben auch der Interviewte, der kam aus London, Professor, er sagte tatsächlich, dass er sich fragt, ob die Europäer gerade die Friedensverhandlungen sabotieren. Du lachst, Herr Jopper, weil wir das hier schon seit Monaten sagen. Ja. Aber dass das im Spiegel steht, ist eben eine mögliche Politikänderung des Spiegels.
Sehe ich genauso. Also es ist halt, vielleicht hat das tatsächlich mit diesen Korruptionsgeschichten zu tun, die gerade in der Ukraine ablaufen. Wir haben ja schon an anderer Stelle auch darüber gesprochen, dass man dort vielleicht ja endlich mal zu der Einsicht kommt, dass das Geld, was wir dort, also was unserem Steuerzahler, was dem Steuerzahler hier bei uns aus der Tasche genommen wird und in Europa und sonst wo und in die Ukraine läuft, dass vieles davon ja möglicherweise in ganz anderen Taschen versickert. Dass es zweitens dazu beiträgt, dass dieser Krieg immer weiter und weiter und weiter läuft. Und es ist ja mittlerweile schon die x-te Friedensinitiative auch aus Washington, die dazu dienen soll, diesen Krieg zu beenden. Und dann das Erste, was die EU, was der in den Kopf kommt, ist, sich über diese Punkte zu beugen und bei jedem einzelnen Punkt zu sagen, nein, nee, nee, so nicht, nee, 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 da haben wir, das machen wir noch zusätzlich, nee, das auch nicht. Und dann mit erhobenem Haupt sich danach hinzusetzen und zu sagen, ja, wir haben uns das angeguckt, diese ganzen Pläne, aber nee, dem können wir nicht zustimmen. Wir haben aber Gegenvorschläge gemacht. Diese Gegenvorschläge sind halt völlig abstrus und die werden niemals von einem Russland angenommen werden, aber sie verlängern halt den Krieg.
Diese ukrainische Antikorruptionsstelle, die ja nicht nur mehrere Minister hops genommen hat, sondern auch engste Vertraute, wie eben den Stabschef von Präsident Zelensky, die wurde in dem Spiegelartikel natürlich auch ausführlich besprochen und da wurden auch ukrainische Verschwörungstheorien wiedergegeben. Also, dass man in der Ukraine schon länger mutmaßt, dass die von Russland gesteuert werden. So? Aber auch mutmaßen könnte, dass die von den Vereinigten Staaten gesteuert werden. Und wir sind natürlich Menschen, wir sind es gewohnt, in alle Richtungen zu denken und alle Optionen, die uns einfallen, aufzuzeigen und sie nicht in erster Linie zu werten, sondern erstmal zur Kenntnis zu nehmen. Also ist es doch durchaus denkbar, dass die Korruptionsbehörde, die Zelensky ja beschneiden wollte, dann gab es Proteste, dann konnte er sie nicht beschneiden, dass die tatsächlich von jemandem gesteuert wird, der jetzt gerade in eine gewisse Richtung gehen möchte. Nehmen wir mal die USA, bitte.
Ich glaube, dass in der Ukraine so ziemlich alles irgendwo gesteuert wird, genauso wie die ukrainische Regierung selbst und wie sie überhaupt ins Amt gekommen ist. Das jetzt mal beiseite getan. Dass aber alles, was für einen Frieden ist, was auch nur im Ansatz Gebietsabtretungen an Russland, zumindest, dass man darüber nachdenkt, und all das wird ja sofort als pro-russisch eingestuft, als pro-russisch denunziert und damit natürlich auch sofort abgetan, dass man das gar nicht erst in Erwägung ziehen sollte. Also ich musste sehr schmunzeln, als ich bereits vor Monaten gelesen habe, dass die Antikorruptionsbehörde jetzt plötzlich russisch gesteuert sein sollte. Ja, das war wirklich, das lag ja so nahe.
Okay, also ich baue jetzt mal vier Thesen auf. Die erste These ist, die Antikorruptionsbehörde in der Ukraine ist komplett unabhängig, sucht Korruption, findet sie und bringt dann wichtigste Politiker des Landes zu Fall. Schapöchen, sage ich nur. Schapöchen. Das ist wirklich richtig stark.
Ja.
Punkt 2 ist von Russland infiltriert und gesteuert. Russland hat selbstverständlich ein Interesse daran, die Innenpolitik der Ukraine zu beeinflussen und wichtige Minister zu Fall zu bringen und damit das nationale wie internationale Vertrauen und die Unterstützung in die ukrainische Regierung zu unterminieren. Ganz klar.
Wenn das übrigens der Fall wäre, dann glaube ich, hätte die Ukraine schon lange Beweise dafür gefunden, um diese Behörde sofort zu verbieten. Aber die Beweise gibt es eben nicht.
Drittens, die Vereinigten Staaten haben ihren Finger drauf und wollen Zelensky jetzt maximal unter Druck setzen, damit er jetzt tatsächlich dem Friedensdeal zustimmt und damit die wirtschaftlichen Interessen der Vereinigten Staaten berücksichtigt, die bereits Deals mit der Ukraine ausgehandelt haben und mit Russland.
Halte ich für sehr wahrscheinlich, weil irgendjemand...
Ich habe gerade gesagt, wir werten nicht, Herr Jopper.
Nee, du wertest nicht, ich werte. Weil ehrlicherweise irgendjemand muss über diese Behörde die Hand halten. Entweder jemand intern in der Ukraine, glaube ich, das irgendwie nicht so richtig, und dann extern. Und das kann durchaus eine Regierung Trump sein.
Vierte These, die mir eingefallen ist, Präsident Zelensky hat die Möglichkeit, die Behörde auf unterschiedliche Personen zu hetzen. Macht das jetzt, um sich selber in eine stärkere Position für Präsidentschaftswahlen nach den Friedensverhandlungen zu bringen?
Ja, nette These.
So Leute, war doch schön. War doch schön.
Ja, war doch schön.
We will see. We listen and we don't judge. Kennst du das?
Ach was. Ja, ja, das kenne ich.
Das ist so, also ich kenne das von TikTok. We listen and we don't judge. Da sind also zwei Menschen vor einer Kamera und die sagen sich, ganz ehrlich, ganz böse Sachen und der andere muss zuhören und es nicht bewerten. Beispiel, ich habe das gesehen, da war ein Vater, Biodeutscher, mit seinem Sohn, der asiatische Mitwurzeln hatte. Und da sagt der Vater,
Mitwurzeln.
We listen and we don't judge, ich habe deine Mutter gekauft.
Auch schön. Benjamin, wir machen das hier jede Woche immer anders. Wir listen and judgen.
Richtig, richtig. Wenn ihr das schön findet, dass wir listen and judgen, manchmal lauter sind, manchmal auch stiller sind, dann freuen wir uns sehr über eure Unterstützung. Das könnt ihr natürlich tun über PayPal und über Banküberweisung. Und einen ganz, ganz großen Dank an alle, die das im November gemacht haben. Ihr habt das auch oft zum Anlass genommen, dass wir unsere 300. Sendung hatten. Das war mega und da gehen ganz, ganz liebe Grüße raus an alle.
Das war wirklich klasse und das hat uns auch sehr bewegt, die E-Mails, die Kommentare, all das, was uns da erreicht hat. Wirklich vielen, vielen Dank. Wir werden sicherlich auch ein bisschen was mitbringen am Donnerstag in die Sendung. Übrigens stapeln sich hier, Benjamin, es stapeln sich bereits 6 Pakete, die hier angekommen sind im Studio. Freue ich mich schon sehr drauf, die zu öffnen. Und vielen, vielen Dank nochmal an alle, die, wie gesagt, uns unterstützt haben und die uns auch ins neue Jahr bringen. Neuer Monat, neues Glück, sag ich mal. Also vielen Dank auf basta.berlin. Da könnt ihr ganz genau sehen, wie ihr uns unterstützen könnt.
Hier kommt stellvertretend dafür eine kleine Nachricht von Ulf und Heike. Grüße. Sie haben uns per PayPal unterstützt und schrieben, hallo Benjamin, hallo Marcel, hier wieder eine Schenkung von uns. Wenn ihr wieder mal in Kreuzberg oder in Mitte seid, isst eine Currywurst mit für uns.
Ah, okay, machen wir. Danke.
Ich habe gestern übrigens die 30 Berliner Kultimbisse, eine RBB-Zusammenstellung gesehen.
Lass mich raten, Konopka auf der 1?
Nein, weder Konopka noch Curry 36 waren drin, was ich ganz gut fand. Auch Mustafas Gemüsekebab war nicht dabei.
Das heißt, ist auch keine Currywurst.
Ist aber ein Imbiss. Es war, es waren auch Syrer, Türken, Libanesen, es war alles drin. Aber find mal 30 Currywurstbuden in Berlin.
Ja, gut, 30 Baumärkte könnte ich dir sagen. Auf den Parkplätzen hast du häufig noch Glück.
Also wir haben 1600 Dönerläden, hieß es in diesem Beitrag. Aber nein, die Bratpfanne in Steglitz, die ist ja gar nicht so weit von dir entfernt.
Die kenne ich, da habe ich schon mal gegessen, in der Tat. Und das ist super lecker.
Ja, wenn klasse. Wenn wir tatsächlich mal irgendwie auf der Schlossstraße sind, dann gehen wir mal schön zur Bratpfanne und schlagen uns den Magen voll.
Ja, Mensch. Ja, ja, es ist lecker.
Aber ich bin jetzt auf Diät.
Ja, das sagst du aber häufiger.
Ich habe jetzt die letzten 2 Wochen den Diät ist vorbei Tanz gemacht. Mhm. Aber ich dachte mir so, zum 20.12. will ich in der Form meines Lebens sein.
Ah ja, verstehe. Gut.
Gut, Leute, genug Quatsch geredet. Wir kommen wieder zu harten Fakten. Es gibt so viel zu besprechen. Ganz wichtig, die Grünen sollen weiter stinken. Das war ein Antrag auf der Bundesdelegiertenkonferenz.
Das fand ich sehr schön. Du hast mir das geschickt und ich habe dann gelesen und gelesen und dachte, ja okay, das kann ich verstehen. Wo ist denn das mit dem Stinken? Ach, das meinst du.
Ja. Okay, also es ist ein Satzungsänderungsantrag gewesen. Den werde ich jetzt in Auszügen vorlesen. Es geht zum einen gegen Raucher. Ich lese das jetzt so vor, wie es da steht. Ja? Mhm. RaucherInnenplätze werden so ausgeschildert, dass kein Rauch auf das Veranstaltungsgelände zieht. Zudem werden alle BesucherInnen gebeten, bei unseren Veranstaltungen auf starkes Parfüm zu verzichten.
Oh Gott, diese Generation Schneeflocke, ne? Alles stört. Oh nein, also rauchen bitte dann 7 Kilometer weiter an der nächsten Bushaltestelle und wenn du zurückkommst, nimm bitte einen Fisherman's Friend, aber nicht die ganz starken, weil das könnte mich ja in meinem Geruch irgendwie belästigen und mit dem starken Parfüm bitte nicht. Wie ist denn das eigentlich mit starkem Schweißgeruch? Da steht jetzt nichts, ne?
Das ist es ja gerade. Das ist es ja gerade. Meine Güte, ich weiß doch, wie sie riechen. Okay, der Antrag kommt von einem Landesvorstandsmitglied aus Schleswig-Holstein, Ocean Renner.
Ocean ist der Vorname?
Ja.
Schön.
Also, lieber Ocean, dein Vorname ist richtig blöd. Deine Eltern müssen dich wohl sehr hassen. Und wenn du jetzt glaubst, dass wir im Jahr 2025 keine Witze mehr über Ocean machen, kann ich euch sagen, doch, das machen wir. Joppas Erstgeborener wird übrigens Ostsee heißen.
Richtig, ja. Und dann kommen noch die Zwillinge und die heißen dann Nord Stream 1 und 2.
Sie hatte übrigens 5 Minuten Zeit, um diesen Antrag zu begründen. Und danach kam Pega Edalatian, die ist eine hohe Funktionärin der Grünen, sie ist Bundesgeschäftsführerin, die kam übrigens in Adidas Jogginghose auf das Podium.
Ja, aber das ist gut, das ist eine Mode in Anführungsstrichen, die man einfach überall sehen kann in den Großstädten. Also ich habe das Gefühl, dass Jüngere gar nichts anderes mehr im Schrank haben als Jogginganzüge, das finde ich jetzt nicht so dolle.
Fast jedes Mal, wenn ich Herrn Joppa treffe und er bei sich zu Hause ist, trägt er genau so eine Hose?
Ja, zu Hause, Benjamin. Ich bin noch nie, außer zum Müll, mit dieser Hose irgendwo anders hingegangen.
Ja, siehste, das ist doch der Punkt, Joppa. Und sie ist eine der wichtigsten Funktionärinnen der Partei und geht auf diese Bundesdelegiertenkonferenz, auf den Parteitag, also auf das wichtigste Gremium dieser Partei in einer Jogginghose. Ja. Ich bin wirklich kein Spießer und möge sich jeder geschmacklos anziehen. Aber das ist echt ein Punkt, wo ich mir denke, das muss jetzt nicht sein. Und sie ist auch keine Jüngere, sie ist älter als du, Herr Joppa.
Ach was.
Noch älter? Noch älter als du.
Oh je.
Also gut, es ist natürlich eine Petitesse. Ihr könnt ganz, ganz viel über den Gründungsparteitag der AfD-Jugend gerade erfahren. Wir haben unsere Augen immer überall. Wir sehen auch, was die Grünen machen. Mögen sie weiter stinken. Der Antrag ist übrigens abgelehnt. Knapp, es gab einige Leute, die das gut fanden. Aber der entscheidende Punkt ist ja folgender. Die Grünen halten es für wichtig, auf jede kleinste Gruppe Rücksicht zu nehmen. Und ich glaube, dass wir alle auch die Ehrlichkeit haben dürfen, auch im Jahre 2025, dass wir sagen, du bist neurodivers, wir werden deswegen trotzdem Parfüm tragen.
Richtig.
Ich weiß nicht, was neurodivers ist, aber es geht hier um Menschen mit Behinderung, sagte sie, ja, mit Autisten, und es geht um supersensible Leute. Ja. Meine Güte, ich bin auch supersensibel. Das Einzige, was ihr für mich tun könnt, ist, wenn keiner mehr S-Bahn fährt, außer meiner Person.
Ja, bitte.
Aber ansonsten sind wir Mitmenschen, und der eine parfümiert sich bitte, ist mir lieber, als wenn er so riecht, wie er riecht.
Oh ja, das ist allerdings richtig, ja. Übrigens bin ich mir ziemlich sicher, dass beim Parteitag von den Grünen keine Gegendemonstrationen davor gewesen sind und auch keine Steine geschmissen haben. Ich meine, wer auch, die waren ja alle in der Halle. stell dir aber mal vor, es hätte tatsächlich irgendeinen rechten Aufmarsch. Irgendwie, was weiß ich, da wäre jetzt ein Reichsbürger-Aufmarsch wäre jetzt plötzlich vor der Halle gewesen bei den Grünen. Was hätte das für riesige Schlagzeilen gezogen, selbst wenn die einfach nur friedlich demonstriert hätten. Was ich allerdings umgekehrt in Gießen beobachten konnte, war genau das Gegenteil, dass ich bei vielen Öffentlich-Rechtlichen gesehen habe und gehört habe, dass dort ja klar von Protesten gesprochen wurde, von Polizeigewalt sicherlich auch immer, aber immer zwischen den Zeilen mitzuerkennen, dass das angemessen und richtig ist, weil sich ja die rechte AfD-Jugend getroffen hat.
Danke, Herr Joppa. Jetzt weiß ich endlich, warum Pega Edalatian eine Adidas-Jogginghose getragen hat. Sie war auf der Flucht vor Nazis.
Ah, ja, da muss man rennen können, natürlich.
Also, ich habe das auch so wahrgenommen. Also, wir können das vielleicht am Donnerstag nochmal per Videobeweis zeigen. Mhm. Es gab unterschiedliche Auseinandersetzungen, zum einen von den Demonstranten und der Polizei, aber auch zwischen Demonstranten oder auch Schlägertruppen und AfD-Abgeordneten.
Ja.
Also, es gibt beispielsweise ein Video, was aber ziemlich kurz ist. Erstmal 7 Sekunden von der Auseinandersetzung selber und dann nochmal, wie ich gesehen habe, so 1,30, 1,40 davon, was danach passiert, als die Polizei gekommen ist. Da geht es tatsächlich um einen Bundestagsabgeordneten der AfD, der da in Konflikt gewesen ist mit teils vermummten Gegendemonstranten.
Ich habe viele Videos vom Wochenende gesehen. Die meisten konnte man auch einwandfrei verifizieren. Und ich habe das Gefühl, dass dieser linke Mob da teilweise auch einfach wahllos vorgegangen ist. Da wurde zum Beispiel eine Autofahrerin, die kam nicht durch. Das war eine Anwohnerin, eine gießende Anwohnerin. Und dann war da irgendwie so ein Reporterteam, hat gesagt, kurbeln Sie doch mal die Scheibe runter. Und dann hat die Frau da so ein paar Zeilen gesagt, wo sie eigentlich hin wollte. Überhaupt gar nichts Spektakuläres. Und daraufhin wurde ihr Auto plötzlich attackiert, weil dieses Mikrofon, das Medium soll anscheinend ein rechtes Medium gewesen sein. Das geht natürlich gar nicht. Und deswegen muss man das Auto von der Frau beschädigen und sie wüst anpöbeln. Und das ist die Stimmung, die ich in sehr vielen Videos dort wahrgenommen habe.
Ja, also die gesamte Medienauslese führt dazu, dass es heißt, es war weitestgehend friedlich und das wohlwollend auch begleitet wurde und dass es natürlich wichtig ist, dass es das gibt. Auch im Vorfeld hat ja auch der Bürgermeister von Gießen gesagt, dass er friedlichen Protest auf jeden Fall befürwortet und dass das ja alles ganz toll ist. Und ich dachte mir bloß so, sag mal, wie naiv seid ihr eigentlich? Ja. Es wird doch schon seit Wochen, sogar Monaten getrommelt, dass man nach Gießen kommen soll und dass Gießen auch brennen darf und dass man diesen Parteitag verhindern wird. Da waren teils verhohlene, teils deutliche Gewaltaufrufe zu vernehmen. Dann könnt ihr doch nicht ernsthaft denken, dass tausende vermummte, organisierte, fast schon paramilitärisch organisierte Menschen friedlich bleiben. Das ist alles nicht friedlich. Und das eine ist, ob jetzt ein AfDler mit dem Namen Julian Schmidt übrigens, ob der jetzt aufs Maul bekommen hat oder nicht oder ob er auch selber geschlagen hat oder nicht, das ist das eine. Ihr könnt immer sagen, also nein, das Auto dieser AfD-Jungs, dessen Heckscheibe zerschlagen wurde im laufenden Video, das Auto ist ja gegen eine Blockade gefahren. Dann sieht man allerdings vor der Blockade bzw. vor dem Auto fährt ein Rettungseinsatzwagen. Ist der Rettungswagen vorher auch durch die Blockade gefahren? Dann frage ich euch mal, was glaubt ihr denn, wenn ein Auto mit AfD-Vertretern an einer Blockade Halt macht, was dann passiert? Die werden attackiert, das Auto wird zerschlagen, vielleicht werden sie rausgezogen, sie werden verprügelt. Das passiert dann. Es geht um das Grundsätzliche. Diese Gegendemonstranten waren nicht nur zu wenigen Hunderten, sondern zu vielen Tausend, selbstredend militant und haben selber Gewalt ausgeübt. Verbale Gewalt und körperliche Gewalt. Das tun Linke normal. Das ist Fakt.
Und das war ja im Vorfeld auch völlig bekannt. Ende vergangener Woche, ich glaube Donnerstag müsste es gewesen sein, hatte die Uniklinik Gießen dazu aufgerufen, dass doch bitte möglichst alle eingetragenen Blutspender ganz spontan vorbeikommen sollen, weil man einen linksextremen Aufmarsch befürchte, weil man gewaltbereite Gegendemonstrationen befürchte und dass die Blutreserven massiv aufgefüllt werden, mindestens verdoppelt werden müssten für eben die befürchteten Notoperationen, die man durchführen muss. Das war also alles völlig bekannt. Und es ist ja dann auch teilweise wirklich so gekommen. Und klar, ich habe auch Hundertschaften gesehen, die reingerannt sind in eine Gruppe von Demonstranten. Aber ich habe auch gesehen, was die Demonstranten vorher gemacht haben. Und ich habe auch Gruppen von Vermummten gesehen, die in Polizeihundertschaften reingerannt sind. Auf Autobahnstücken marschiert sind. Also da fasst du dir auch einen Kopf.
Also es gibt legitimen Protest und es gibt illegitimen Protest.
Ja.
Und du kannst jetzt nicht aufgrund politischer Ausrichtung sagen, das eine ist das, das andere ist das. Also linke Proteste darf es genauso geben wie rechte Proteste, wie alles in der Mitte und dazwischen. Und auch noch deutlich weiter rechts und links davon. Aber ich frage mich, ob wir eigentlich in der ARD oder im ZDF das Video gesehen haben, wo vor den mehreren hundert Demonstranten drei große Müllcontainer gestanden haben. Und auf der anderen Seite die Polizei. Und ich denke mir bloß so, na, was passiert jetzt wohl mit den Müllcontainern?
Ja.
Sekunden später geht's los. Die Demonstranten schieben drei große Müllcontainer mit möglichst hoher Geschwindigkeit auf die Polizeikette. Ein klarer Angriff gegen Einsatzbeamte. Und ich frage mich, ist das eigentlich in der Tagesschau gekommen, als sie davon gesprochen haben, wie friedlich diese Proteste gewesen sind? Ich glaube mal nicht.
Ja.
Diese Proteste waren nicht friedlich, weil es für Menschen, die sich da informieren wollen, die anders denken oder die es als Journalisten dokumentieren wollen, gefährlich ist. Ich will nicht sagen lebensgefährlich, aber man weiß auch nie, wie sich die Dynamik einer Schlägertruppe und ihrer Unterstützer, die sich selber als gemäßigte Demokraten betrachten, wie diese Dynamik sich verhält und was passiert, wenn du am Boden liegst und wenn du einen Stiefel ins Gesicht bekommst oder wenn du geschubst wirst, geschlagen wirst, nach hinten auf den Hinterkopf fällst, dann kann es verdammt nochmal lebensgefährlich werden. Und das ist die Realität von Gießen, vom Gegenprotest dort.
Und wenn ich dann irgendwelche Demonstranten höre, die dann irgendwie auf X oder Instagram beklagen, dass die Polizei sie ja überhaupt nicht laufen ließe und dass das ja in einer Demokratie müsste es doch möglich sein und dass ja jetzt eindeutig die Polizei schon auf der Seite der Rechtsextremisten sei und auf der anderen Seite sehe ich halt nicht nur diese prügelnden Szenen und so weiter, sondern dass sie da auch einfach auf einer Autobahn laufen. So, also wo bitteschön, also soll das denn angemeldet sein? Wo bitteschön entspricht das demokratischen Regeln, dass du auf einer Autobahn läufst, dass du mit was weiß ich wie viel Power dahinter in Polizeiketten reinläufst, dass du versuchst Menschen aktiv zu schaden, dass du versuchst sie zu verletzen, teilweise mit Steinen wirfst, dass auch klar ein natürlich auch versuchter Anschlag auf das Leben ist, also versuchter Mord, muss man ja ganz genau so sagen. Entschuldigung, aber das hat mit einem legitimen Protest und normalen friedlichen Demonstrationen nichts zu tun.
Ich gebe mal Folgendes zu bedenken. Du sagtest ja gerade, wo soll das denn angemeldet sein? Ich bin Verfechter des Grundgesetzes und da heißt es ja, die Deutschen sind frei, sich unter freiem Himmel frei zu versammeln. Ja? Mhm. Jetzt gibt es natürlich Landesgesetze, es gibt Veranstaltungsordnungen über die Wachtern der Polizei und ich finde das tatsächlich schwierig. Wenn man sagt, es darf nur da protestiert werden, wo das auch angemeldet ist. Es gibt natürlich auch den Fall der Spontandemonstration, aber dass grundsätzlich die Herrschaft immer bei den Polizeibehörden liegt und die dann sagen dürfen, welche Auflagen es zu geben hat, da bin ich kein großer Freund von. Weil ich ja selber weiß, wie Polizeibehörden Corona-Demonstranten erstens verboten haben zu laufen und andererseits hinter die Maske versucht haben zu zwingen.
Ich weiß genau, was du meinst, aber vielleicht ein Wort dazwischen. Die Corona-Demonstrationen, wie sie auch in den Innenstädten häufig gewesen sind, sind friedlich gewesen. Sie sind, das waren ganz normale Spaziergänge, wenn man so möchte. Von denen ist nur wirklich keine Gefahr ausgegangen, wenn du jetzt auf die Krawalle, die, wie gesagt, zu erwartend absolut brutal vonstatten gegangen sind. Da brauchst du natürlich Polizei, um Umstehende zu schützen, um AfDler zu schützen, um die Bevölkerung zu schützen. Und dass du dann natürlich sagst, Entschuldigung, aber hier könnt ihr nicht langgehen, weil dafür seid ihr eine zu große Gefahr für die Allgemeinheit. Das kann ich verstehen.
Ich will das ergänzen. Also bei der nicht genehmigten, Herr Jopper, bei der nicht genehmigten Demonstration, Kundgebung gegen die Novellierung des Infektionsschutzgesetzes im November 2021, bei der wir selber vor Ort gewesen sind, du und ich,
ja,
wo die Wasserwerfer am Brandenburger Tor eingesetzt wurden, da wurde auch der Flügel von dem Pianisten, ich glaube, er heißt Arne, wurde auch beschlagnahmt mit dem Vorwurf, dass der Flügel verwendet wurde, um eine Polizeikette zu durchbrechen. Nur mal so für den Hintergrund. Und natürlich wurden auch während Corona-maßnahmenkritischen Protesten Polizeiketten versucht zu durchbrechen und durchbrochen. Aber erstens nicht mit dieser Brachialität, mit dieser Organisation. Deswegen nenne ich das ja paramilitärisch. Ich nenne das paramilitärisch, weil es dort natürlich Vorbereitung, Absprachen gibt. Warum tragen denn gewisse Personen gewisse Kleidungsstücke? Warum tragen sie denn gewisse Westen? Warum tragen sie gewisse Sturmhauben in unterschiedlichen Farben? Mhm. Das ist eine Protestform, die wir auch kennen von Klimaprotesten, wo es unterschiedliche Finger gibt, die unterschiedliche Farben tragen, weil es organisiert ist und jeder hat ein Ziel, um das Ziel zu erreichen, haben sich vorher abgesprochen. Das ist für mich eine Form von militärischem Vorgehen. Und witzigerweise haben ja die Leute auf Corona-Demonstrationen alles vermieden, um sich zu vermummen, wohingegen Tausende in Gießen alles dafür getan haben, sich zu vermummen.
Richtig.
Ja, und damit,
Mund-Nasen-Schutz.
So, und damit, sie werden behaupten, wir tun das, weil wir dann nicht von irgendwie Rechten markiert werden. Es ist aber aus meiner Sicht alles Bullshit. Sie tun das, um die Möglichkeit zu haben, Straftaten zu begehen oder um Straftäter zu schützen. So, damit man in der großen Menge untergeht und dementsprechend eine Strafverfolgung erschwert wird. So, Seitentransparente sind auf Demonstrationen häufig verboten und das hat auch einen Grund, damit die Polizei nicht von der Seite reingehen kann und einzelne Personen, die straffällig geworden sind, rausziehen kann. So viel mal zum Thema Auflagen. Es gibt Auflagen, die ich nachvollziehen kann und es gibt Auflagen, wo ich sage, da bin ich nicht dabei.
Aber jetzt stell dir mal umgekehrt vor, und ich hatte es ja ähnlich schon mal vorhin gesagt, wenn solch ein Aufmarsch von der rechten oder rechtsextremen Seite gegen den Grünen Parteitag gewesen wäre, wenn wir solche Bilder gesehen hätten. Ich erinnere mich übrigens auch noch an den sogenannten Sturm an den Reichstag zurück, wo dann wirklich Tage und Wochen lang danach die Politik diskutiert hat, was können wir tun, um das in Zukunft zu verhindern, was können wir machen, die Medienberichterstattung sich überschlagen hat, einzelne Akteure dort rausgesucht wurden. Genau das wäre ja auch passiert, wenn wir das jetzt von rechten Demonstranten, rechten Protestlern und rechten Straftätern gesehen hätten. Da hätte man die Leute in die Öffentlichkeit gezerrt. Man hätte alles daran gesetzt, dass das möglicherweise unterbunden wird in Zukunft. Man hätte möglicherweise Verbote gegen verschiedene Gruppierungen ausgesprochen. Beispielsweise Gruppierungen, die da irgendwo hinkarren, Busunternehmen und so weiter. Nein, das alles ist nicht passiert. Das passiert auch nicht. Im Gegenteil, man versucht, die immer noch so ein bisschen in Schutz zu nehmen. Grüne und SPD und Linke sowieso, selbst teilweise aus Reihen der CDU, auch wenn die Gewalt dort verurteilt wurde, sagen, naja, legitimer Protest, AfD, rechtsextrem und. Das ist eine völlig verquere Welt und messen mit zweierlei Maß.
Das Argument dafür, was man dann immer wieder hört, ist, die Grünen oder ihre Jugendorganisation, die Grünen Jugend, sind keine menschenverachtende Truppe, die die Demokratie abschaffen möchte und einzelne Menschen gegen einzelne Menschen vorgehen will. Und bei der AfD-Jugendorganisation sei es dann eben so, dass dort nachgewiesen rechtsextreme Strukturen drin sind und Verbindungen zum extremen Rechtsextremismus, unter anderem zu Gruppen wie Dritter Weg oder die Heimat, NPD. Und deswegen ist der Protest gegen die AfD-Jugendorganisation legitimer als gegen die Grünen. Und darf auch anders geführt werden.
Ja, aber wenn wir mal schauen, welche Grüne oder Linke, welche Ziele die teilweise verfolgen und auch umsetzen wollen, ist das ganz sicher nicht demokratisch oder zumindest nicht, was einer unseren Demokratie entspricht. Es ist mehr eine Art Ökosozialismus und sicherlich auch eine Abschaffung unseres Systems. Und auf der anderen Seite hast du immer wieder Einschätzungen vom Bundesamt oder Landesämtern für Verfassungsschutz, die natürlich entweder SPD- oder CDU-Politikern dort unterstellt sind, also den jeweiligen Innenministerien, dass du dort natürlich ganz ganz klar auch politisch motivierte Einschätzungen vorgenommen hast. Auch das stimmt. Ich möchte übrigens nicht damit alles in Schutz nehmen, was AfD-Politiker da jemals tun oder vor allem auch welche Äußerungen sie da manchmal einige von ihnen getätigt haben, die mir ehrlicherweise auch den Magen umdrehen. Darum geht es aber überhaupt nicht. Es geht immer um diese Einzelfälle, die dort vorgehalten werden und um die große Einschätzung des Bundesamts für Verfassungsschutz. Aber wo ist denn das Bundesamt für Verfassungsschutz bei den Linken oder den Grünen?
Also bei den Grünen sind sie derzeit, soweit ich weiß, nicht. Bei den Linken im Linksextremismus werden sie dir natürlich sagen, das ist ein Phänomenbereich, den wir beobachten und da haben wir auch entsprechende Erkenntnisse. Was mich in diesem Land wirklich schockiert, also es schockiert mich wirklich, es macht mich manchmal ratlos, wenn ich eben solche Vorfälle wie in Gießen sehe, wenn ich dann auch sehe, wie Max Tichy von Tichys Einblick auf einer DGB-Kundgebung ist und von dort vertrieben wird und ich dann, ich habe es ja bei Telegram auch gepostet, damit ihr euch das angucken könnt, und dann seht ihr, wie da gegen ihn vorgegangen wird. Wir hören da jetzt nochmal rein, es ist ein bisschen weniger beweisstark wie die Videobilder, die ihr bei Telegram sehen könnt, aber wir hören mal rein, vielleicht kriegt ihr mit, was für eine Stimmung da gewesen ist. Also Max Tichy, Tichys Einblick mit Kamerateam auf einer Kundgebung einer Gewerkschaft. Also was man jetzt hier nur erahnen kann, was im Video passiert ist, dass er dort abgedrängt wird mit seinem Kameramann, dass er auch von Leuten ohne Maske, von Leuten, wo du sagst, okay, der ist doch hier der Bäckereifachverkäufer, den ich da kenne, dass auch der von ihm angegangen wird, in die Kamera geschlagen wird, geschubst wird und das gut geheißen wird von den Umstehenden. Das ist das, was mir wirklich Sorgen macht.
Wie heißt der nochmal, der Bildreporter, der auch vor Ort gewesen ist?
Ach ja, der arme Paul Ronsheimer.
Genau, der arme Paul Ronsheimer. Aber selbst die, was heißt selbst die Bild? Ich meine, die Bild ist ein Mainstream-Medium, aber durchaus eins auf der konservativen Seite. Er hat ja auch in einem langen Tweet irgendwie beklagt und angeklagt, dass er da angegriffen bzw. abgedrängt wurde, denunziert wurde. Ja, Freunde, genau das ist es. Alles, was rechts, in dem Fall rechts von möglicherweise Grünen und Linken steht oder auch Teilen der SPD ist Nazi und Nazis raus. Das haben wir gehört.
Wir haben ja in der vergangenen Woche den Prozessauftakt gehabt gegen einen mutmaßlichen Linksterroristen, den mutmaßlichen Anführer dieser Hammerbande. Und das wurde dann vom Öffentlich-Rechtlichen massiv begleitet. Der trug dann übrigens, weil er das offensichtlich für besonders geschmackvoll gehalten hat, ein T-Shirt mit der Aufschrift Nova, was vermutlich erinnern sollte an den Angriff der Hamas-Terroristen auf das Nova-Festival in Israel, wo junge Menschen einfach ermordet wurden. Und er fand das also irgendwie lustig, so ein T-Shirt dann beim Prozessauftakt zu tragen, wo er von allen gefilmt wird. So, ist sicherlich, das ist keine Geschmackssache, das ist einfach nur, ja.
Wegsperren bis ans Lebensende.
Für das T-Shirt, Herr Jopper, richtig.
Ja, richtig, genau.
So, und davor wurde also aus Solidarität mit ihm gab es dort Kundgebungen, Aufmärsche. Und die wurden dann abgefilmt vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und dann war da eben auch das große Plakat Free All Antifas. Und dann kam eine Frau zu Wort, die sagte, in Zeiten wie diesen ist es notwendig, auch den militanten Widerstand zu leisten. Und ich denke mir so, in welcher Welt lebe ich hier eigentlich? Gehen wir mal davon aus, dass dieser Mann verurteilt wird. Er wird verurteilt, selber daran beteiligt gewesen zu sein, Menschen überfallen zu haben in ihren Wohnungen und mit Hämmern auf ihre Beine einzuschlagen, bis sie brechen. Das ist absoluter Terror, das ist schwerste Gewalt. Davor stehen Leute, die sich mit solchen Menschen solidarisieren, die auch Free Lina fordern, Free All Antifas, die auch die Freilassung von RAF-Mitgliedern fordern. Und das wird abgefilmt und dann kommt tatsächlich eine Tante, die sagt, militanter Widerstand ist angemessen. Leute, merkt ihr noch was?
Und das ist etwas, was wir im Tagesprogramm bei den Leitmedien sehen. Also jetzt nicht unbedingt auch, aber nicht nur auf X oder auf Instagram. Nein, sowas läuft zur Primetime und läuft im öffentlich-rechtlichen Fernsehen beispielsweise. Und damit wird es auch einfach salonfähig. Es wird salonfähig und dann sitzen vielleicht andere Jüngere vom Fernsehen und denken sich, ach so, das darf man jetzt? Also Gewalt gegen alles, was als rechts eingestuft wird, ist erlaubt. Das ist ja toll. Dann hole ich mir jetzt meinen Mund-Nasen-Schutz von 2020, die selbst gehäkelte Maske und werde da jetzt erstmal mit dem Hammer auf Menschen losgehen.
So ist es. So ist es. Und das in Verbindung mit dem, was ich seit Jahrzehnten an Lebenserfahrung habe und auch als Erfahrung als Mitglied einer linken Jugendorganisation, führt dazu, dass ich schon seit längerem sage, dass es natürlich toleriert wird und dass es unterschwellig gut geheißen wird, wenn dann halt jemand zur Waffe greift und tatsächlich tätig wird. Denn so will man sie einschüchtern. Und es ist ja auch, also unter uns, es funktioniert doch auch. Es wird doch auch funktionieren, wenn du jetzt irgendwem die ganze Zeit aufs Maul haust und andere Angst haben müssen, dass sie aufs Maul bekommen, dann werden sie ja sich öffentlich nicht engagieren.
Und ich habe es an anderer Stelle schon mal gesagt und es wird ja immer wieder damit argumentiert von diesen Linksextremisten, dass man mutig sein soll, Flagge zeigen soll und dass man dann jetzt eben in den Kampf marschieren soll gegen alles, was rechts und Nazi ist. Aber mit Mut hat das einfach nichts zu tun. Mutig ist, wenn du dich gegen die Masse, gegen die gewalttätige Masse stellst. Mutig ist beispielsweise, wenn du als junger Mensch dich politisch engagieren willst und plötzlich die AfD wählst und genau weißt, dass möglicherweise du vom Bäcker dann nicht mehr bedient wirst. Dass du möglicherweise in der Schule massive Ausgrenzung erlebst. Aber du sagst, das ist meine politische Überzeugung. Das möchte ich tun. Das ist mutig. Nicht das, was wir vor den Hallen Gießens erlebt haben.
Also, ich finde das übrigens auch legitim, wenn es Berichte darüber gibt, welche Verbindung von AfD-Politikern oder AfD-Jungpolitikern es in das rechtsextreme Milieu gibt. Zu NPD, Nachfolgeorganisation und Co. Ich finde das legitim. Ich nehme das zur Kenntnis und kann sich auch jeder anschauen von euch. Und dann kann man überlegen, deswegen wähle ich die AfD jetzt nicht mehr. Oder ich wähle die AfD gerade deswegen, weil ich bin selber früher in der NPD gewesen. Oder man sagt, ich wähle die AfD dennoch aus diesen und jenen Gründen. Das darf ja jeder machen. Ich finde also diese Art von Journalismus legitim und interessiert mich auch. Aber wir reden hier tatsächlich über eine Partei, die aktuell in Umfragen die beliebteste Partei Deutschlands ist, die das gegen jede Widerstände macht und gegen jede Widerstände schafft. Und da frage ich mich manchmal, was macht die Partei eigentlich groß? Ist es der Widerstand oder ist es die Programmatik?
Ich glaube, es ist vor allem auch all das, was die anderen Parteien machen. Weil das ist es ja im Kern. Natürlich kann man sich auch Programm von der AfD anschauen und sagen, ach Moment mal, die sind doch hier auch, was irgendwie NATO-Ziel angeht, Aufrüstung, da wären die ja eigentlich auch mit dabei. Und verschiedene Sachen, wo man sich garantiert dran stören kann, wenn man ins Detail geht. Aber es geht einfach um eine Politik seit der Merkel-Agenda, seit der Merkel-Regierung und eine Agenda, die dann mit der Ampel-Regierung und jetzt auch unter Friedrich Merz mit der SPD und unter Zuhilfenahme im Parlament immer wieder von Grünen und Linken durchgedrückt wird. Und dass ganz viele Menschen im Land sich denken, okay, ich kann weder die einen wählen, die gerade in der Ampel waren, aber ich wurde von Friedrich Merz und der Union so verarscht im Wahlkampf und jetzt machen sie was komplett anderes, als sie vorher angekündigt haben. Die kann ich auch nicht mehr wählen. Wen kann ich denn dann eigentlich noch wählen? Und dann sagen, okay, dann ganz klar AfD, weil schauen wir mal auf die Probleme im Land, Wirtschaft, Migration und. Da haben ganz eindeutig die etablierten Parteien keine Antworten, also muss es ein anderer tun.
Wetten, dass die AfD bei den nächsten Bundestagswahlen, wenn sie dann im Jahre 2029 erst stattfinden, über 30% ist.
Wetten, dass. Ja, also es müsste sehr viel passieren, dass das eben nicht der Fall ist. Ein AfD-Verbotsverfahren, selbst wenn es angestrengt werden würde, würde bis 2029, glaube ich, nicht durchkommen. Das heißt, die Partei würde also auch noch zur Wahl stehen. Man weiß nie, welche möglichen Skandale von Verfassungsschutz und Co. plötzlich ausgegraben werden. Auch das weiß der nicht aber selbst. Und das ist es ja. Selbst wenn du jetzt so Führungsfiguren wie Alice Weidel und Tino Chrupalla absägen würdest, weil was weiß ich gegen die plötzlich in der Hand ist, selbst dann ist das den Wählern völlig egal. Du hast ja bei Kommunalwahlen gesehen, dass da teilweise Leute von der AfD gewählt wurden. Die kannte niemand. Die hätten da, was weiß ich, einen Ziegenbock aufstellen können und die hätten da irgendwie große Stimmen bekommen. Und das ist es. Das ist die Stimmung im Moment im Land zu einem nicht, in einem nicht kleinen Teil der Bevölkerung.
Und ich sag dir, er hätte es nicht schlechter gemacht, der Ziegenbock.
Benjamin.
Weißt du eigentlich, was das Einzige ist, was bei der SPD noch zunimmt? Bärbel Baas und Lars Klingbeil.
Richtig.
Ich liebe alles daran. noch 2 Jahre in der Regierung und die sind so das Klischeebild des fetten Gewerkschaftsbonzen. Weiter so, lasst es euch schmecken.
Ja, dann machen sie das wie Sigi Gabriel, lassen sich den Magen verkleinern, dann geht das schon.
Es gibt viele Möglichkeiten, auch Sport und gesunde Ernährung, siehe Ricarda Lang. Aber das Geile ist ja, und das führt mich ja zu dieser Prognose, dass die AfD immer stärker wird. Die SPD ist eine Partei, da kannst du, ich glaube, keinem von dem auch nur ein Wort. Ich halte sie wirklich für auf breiter Ebene inkompetent.
Ja.
Denen sind die Fälle dermaßen davongeschwommen. Ich weiß gar nicht, was Bas Klingbeil ihr ganzes Leben gemacht haben, aber ich kann es euch sagen, Intrigen gesponnen und Parteipolitik gemacht, damit sie immer weiter nach oben kommen oder auch nach oben fallen. Im Fall von Bärbel Baas, glaube ich sogar, die hat wahrscheinlich nicht mal Intrige gesponnen, die ist einfach als Frau dabei immer nach oben gefallen.
Ja. Und übrigens, dann in einer neuen Regierung zu sitzen, nachdem man die Ampelregierung vergeigt hat und sich dann da reinzusetzen und zu sagen, also eigentlich kämpfen wir in dieser Regierung jetzt vor allem dafür, dass die Union nicht alles anders macht als das, was wir vorher entschieden haben. Weil das ist ja die Wahrnehmung. Die Union kommt mit allen möglichen Plänen, hat einige selbst über den Haufen geworfen und dann hat sie noch weitere Pläne und dann steht da die SPD und sagt, nee, das war gut, was wir entschieden haben. Das haben wir doch jetzt ein paar Jahre schon gemacht und der Olle Olaf und so weiter. Also Verhinderer. Und dann ist es doch kein Wunder, dass die in den Umfragen immer weiter absackt.
Wir werden jetzt Zeuge, wie die Jusos auf offener Bühne Bärbel Baas, ihre Parteichefin, beleidigen und die Linken immer stärker werden in den Landesverbänden und dementsprechend der Druck auf die Bundespartei und auf die Minister immer größer wird und die sich dann versuchen abzugrenzen von ihrem Koalitionspartner. Das heißt, wir sehen jetzt nach wenigen Monaten schon das, was wir bei der Ampelkoalition nach, was weiß ich, 1,5 Jahren oder so gesehen haben. Das ist eine fortwährende Krise seit Beginn der Koalition. Und neulich sagte Frank Wahrlich on air, dann wird es halt Neuwahlen geben. Und ich so zu ihm, Frank, was willst du denn jetzt mit Neuwahlen? Erstens, wir haben doch gerade erst gewählt, war doch erst im Februar, wir haben doch ein Wahlergebnis. Und das Wahlergebnis ist doch ganz klar. Die können das jetzt machen oder sie müssen noch versuchen, die Grünen noch zusätzlich ins Boot zu holen oder sie gehen mit der AfD. Das ist doch klar. Und wenn sich jetzt eine schwarz-rote Koalition zerlegt, was soll denn nach den nächsten Wahlen anders passieren? Ja. Das Einzige, was dann anders passieren wird, ist, dass Friedrich Merz sich als Juniorpartner der AfD bewerben kann. Ansonsten kann er ja nur wieder in die gleiche Koalition mit Klingbeil Baas und den Grünen oder den Linken gehen. Es ist doch eine strategische Katastrophe und deswegen ist doch ganz offensichtlich, dass die Union eigentlich gar keine andere Wahl hat, als eine Koalition mit ihrer wesensverwandten AfD einzugehen. Es ist doch offensichtlich.
Ja. Natürlich. Und auch nur so würde sich ein Großteil des Wahlprogramms der Union umsetzen lassen. Das ist ja völlig klar. Übrigens, in dieser Woche soll ja auch vom Wahlprüfungsausschuss des Bundestags eine Entscheidung fallen, ob jetzt die Stimmen der Bundestagswahl auf Antrag des BSWs neu ausgezählt werden oder nicht. Ein bisschen was ist schon durchgesickert. Ich sag mal so richtig optimistisch können wir nicht sein.
Nee, nach dem, was man hört, wird das abgelehnt werden. Ja. Und dann kann das BSW nach meiner Orientierung zum BVFG gehen, Bundesverfassungsgericht. Weil das BVFG hat, glaube ich, vorher gesagt, ihr seid noch nicht durch die Instanzen durch. Deswegen macht es erstmal so und dann da. Ja, also Leute, es ist wirklich lustig. Andererseits ist es auch tragisch, denn ich sehe genau, wie das alles scheitert. Ich sehe, wie die Blöcke nach links und nach rechts tendieren, die Wähler nach links und nach rechts tendieren und die Leute, die in der Macht sind, die das Land immer weiter nach unten rocken. Und das ist auch die Union. Was soll denn passieren, wenn ihr jetzt auch noch die Beamten in die Rentenversicherung reinholen wollt? Da werden die Beamten aber auch nicht gerade glücklich sein. Auf allen Ebenen versuchen sie, mehr zu belasten, mehr Geld von den Leuten zu holen und nicht da anzugreifen, wo etliche Bürger es gerne wollen. Zum Beispiel bei diesen dusseligen Ausgaben ins Ausland, in die Ukraine oder in das Migrantengeld. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, von Storch oder wer auch immer. Die nennen das Bürgergeld jetzt nicht mehr Bürgergeld, sondern Migrantengeld. Und sorry, das trifft es halt, wenn 50%+ im Bürgergeld Migranten sind.
Und vielleicht eins noch, wir erleben ja im Moment meiner Meinung nach diesen Umbruch, wenn wir uns das ganze Wochenende jetzt auch nochmal zu Gemüte führen. Ich habe nämlich grundsätzlich das Gefühl, dass sich die Stimmung im Land sehr verändert hat. Das habe ich in sehr, sehr breitem Ausmaß in den sozialen Medien wahrgenommen, dass all das, was links ist, auch das, was Juso ist, auch was grüne Jugend ist, dass die mehr strampeln denn je, weil sie sehen, wie ihre Fälle davon schwimmen. Und warum schwimmen die Fälle davon? Weil unter anderem der Staat auch den Kleinsten der Kleinen mehr belasten möchte, um damit nicht die Ausgaben zu tätigen, die dieses Land aktuell bräuchte, beispielsweise um Wirtschaftswachstum herbeizuführen, sondern für Aufrüstung, für einen Krieg in der Ukraine, für mehr Flüchtlingsheime und. Und das sind alles Sachen, wo eben immer mehr in der Bevölkerung nicht mitgehen. Und obendrauf kommen Sprachverbote, kommen Meinungsverbote, die immer wieder geäußert werden von genau diesen linken Teilen. Ja, und ich sehe es als das letzte Aufbäumen. Ich weiß allerdings nicht, wie lange dieses Aufbäumen noch geht.
Ja, getroffene Hunde bellen oder so, keine Ahnung. Was ich sagen möchte ist, je mehr sie in die Ecke gedrängt werden, umso mehr schlagen sie um sich.
Ja.
Ich wünsche mir mittlerweile dieses AfD-Verbotsverfahren, damit das Thema endlich mal diskutiert wird und dann schlussendlich entschieden wird. Es ist für mich die einzige Chance, wie sie das alles noch aufhalten können, was da auf sie zukommt. Denn wenn der schlafende Riese erwacht und die Mehrheit der normalen Menschen in Deutschland an der Macht sind, dann werden die NGOs pulverisiert, es muss alles trockengelegt werden, auch Mercator und Co., die Stiftungen müssen hinterfragt werden, es muss der gesamte Journalismus hinterfragt werden. Die haben sich alle verdammt nochmal die Finger schmutzig gemacht. Und davon müssen sie so große Angst haben, weil es da auch um ihr Lebenswerk geht, dass sie das mit Klauen und Dingsterbumst verteidigen werden. Na gut, wie dem auch sei, ich wollte nur eins sagen, Herr Jopper, wir sind leider durch für heute.
Ja.
Die kleinsten Eier des Jahres gehen auf jeden Fall an den Verband der deutschen Familienunternehmen.
Lass uns doch die am Donnerstag mal verleihen. Die haben wir schon so lange nicht mehr gesehen, die kleinsten Eier, oder? Die kleinsten Eier des Jahres?
Ich finde schon. Das machen wir gerne.
Ja.
So eine gnadenlose Peinlichkeit, was die sich erlaubt haben.
Ja.
Leute, nochmal die herzliche Bitte, wenn ihr unseren Lebenswandel, unseren Currywurstkonsum, hin und wieder auch unseren Bierkonsum, Schokolade oder was auch immer, wenn ihr uns unterstützen wollt dabei, könnt ihr uns gerne Geld schenken. Per PayPal, per Banküberweisung. Wir sind sehr, sehr dankbar und wünschen euch alles Gute.
Und das könnt ihr auf basta.berlin, da ist das direkt recht übersichtlich aufgelistet. Vielen, vielen Dank, weil wie gesagt, ohne euch geht's nicht und ihr könnt mit eurem Beitrag die Meinungsfreiheit zumindest auf diesem Kanal hier stärken. Vielen, vielen Dank.
Wir hören und sehen uns am Donnerstag wieder. Ich bin Benjamin Gordon, bis dann.
Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüssi.
Basta, basta, Schluss aus Ende, Feierabend, jetzt sofort, Berlin braucht dringend eine Wende, Denken ist der neue Sport, denn die Werte hier im Westen, diesem Abenteuerland, sind die selbsternannten Besten, bitte, wo bleibt der Verstand?
Basta, Berlin, der alternativlose Podcast.